Vielleicht bevor wir uns dann auf die Predigt konzentrieren, ich habe schon überlegt, wenn der Herbert hier was weitergibt, was er so in der letzten Woche erlebt hat. Ich habe auch einiges erlebt. Etliche wissen, dass ich bei meinen Eltern war. Es ging darum, meine Schwester, die pflegt meine Eltern, die wohnen 500 Kilometer von hier weg. Und jetzt wollten sie mal in Urlaub fahren, meine Schwester mit ihrer Familie. Und dann Jesus, Martin, würdest du nicht für deine Eltern auch mal vorbeikommen und sie besuchen und auch für sie da sein? Ich habe mit meiner Chefin gesprochen, ich arbeite ja drüben im Seniorenheim. Es hat alles geklappt. Ich durfte reisen. Ich muss sagen, ich habe meine Eltern sehr lieb. Ich wuchs in einem Weingut auf. Ich sollte ursprünglich auch Winzer sein, den Hof übernehmen. Aber durch verschiedene Umstände, unter anderem auch, weil ich Christus gefunden habe, hat sich mein Weg anders entwickelt. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt, haben immer mir geholfen. Und das werde ich ihnen nie vergessen. Ich bin manchmal mit meiner Familie auch in Geldnöten und meine Eltern waren immer da, immer. Ja. Und mein Herzenswunsch war, dass sie doch auch den kennenlernen, der mein Leben reich gemacht hat, den Herrn Jesus. Und mein Vater, der, wir sind ursprünglich evangelisch, war in dem Kirchenvorstand auch lange Zeit. Er kannte quasi so alle Gottesdienste, wie man es macht und so weiter. Und dann sagte ich, Papa, vielleicht vor 3-4 Jahren, wie ist es denn, wenn du mal stirbst? Wo gehst du denn hin? Was denkst du? Ich sage, weiß nicht. Vielleicht zu Gott, vielleicht. Aber wer kann das wissen? Wer kann das wissen? Und ich sagte ihm damals, Papa, was hindert dich, dein Leben in die Hände des guten Hirten zu legen? Indem du betest, Herr Jesus, nimm mein Leben. Bitte vergib mir meine Lebensschuld. Ich will von jetzt ab dir gehören. Was hindert dich? Papa hat gesagt, das kennt er nicht und macht auch nicht. Ja? Er glaubt an Gott. Aber jetzt war ich wieder dort gewesen. Und mein Papa ist jetzt 90. Ja, meine Mama ist 82 und ich hatte gesagt, was meinst du, wir haben früher so den Neukirchner Kalender immer gelesen, vielleicht kennt jemand den Neukirchner Kalender, Abreißkalender. Mein Papa hat ihn als auch vorgelesen, aber dann gab's irgendwann hörte das auf, ob wir so eine alte Tradition nicht wieder aufleben lassen. Ich habe ein Andachtsbuch, können wir vielleicht auch lesen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt Zeitpunkte, wo der Mensch offener ist und dann auch wieder geschlossener. Und mein Papa, der viel in die Kirche gegangen ist, viel schon gehört hat, hat gesagt, ach Martin, kenne ich alles schon. Und ich war da und habe mich danach gesehnt, er möge sich doch dem Glauben an Christus öffnen. Bete weiter für ihn. Ja. Aber ich habe einfach gesehen, es gibt Möglichkeiten, wo Gott besonders hineinsprechen kann ins Leben. Und wenn jemand vielleicht heute merkt, für mich ist der Weg zu Gott jetzt irgendwie klarer. Ich habe es mehr verstanden. Nimm diese Zeit als Segenszeit und gehe einen Schritt weiter auf Gott zu. Es kann sein, dass morgen oder übermorgen diese schöne Zeit, die du vielleicht jetzt erlebst, gar nicht mehr da ist. Im Alltag untergeht. Gut. Also, was ich auch hier sagen kann, ist dies, der PC ist tatsächlich wieder hochgefahren. Ja. Ja, gut. Jetzt schauen wir mal. Und es wird heute um das Gebet gehen. Könnt ihr ja schon beobachten, was jetzt gleich kommt. So. So. Gut. So, was denkt ihr bei diesem Titel? Gebet ist ein Kampf, den Christen aufnehmen müssen. Gebet, ein Kampf. Ich bin überzeugt, dass keiner, der sich zu Christus hält, sagen würde, ach, Gebet ist unwichtig, kann man vernachlässigen. Sicher wird jeder überzeugt sein, beten und Christsein gehört zusammen. Aber wie wichtig ist denn das Beten? Wir wissen, der Herr Jesus hat gebetet. Aber brauchte Jesus Christus das Gebet? Brauchte Gott, der Sohn, wirklich das Gebet? Nun, Jesus betete und mir ist aufgefallen, dass bei allen wichtigen Entscheidungen und Situationen der Herr Jesus gebetet hat. Zum Beispiel eine Sache, seine Taufe. Ja. Und da heißt es in Lukas 3, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Da tat sich der Himmel auf. Und nach der Taufe quasi war das so ein Startschuss für die öffentliche Arbeit des Herrn Jesus. Vor der Taufe war der Herr Jesus nicht öffentlich so in dieser Weise sichtbar. Und danach hat er dann gepredigt. Dann bei der Erwählung seiner Jünger. Da heißt es auch in Lukas Evangelium Kapitel 6. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Na, das muss mal jemand nachmachen. Wer hat schon mal von uns eine ganze Nacht durch gebetet? Also, ich dürfte jetzt auch nicht meinen Finger heben. Ne? Also, Jesus hat's gemacht. Und in Vers 13 heißt es, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte als ihn 12, die er auch Apostel nannte. Ja. Dann natürlich im Garten Gethsemane. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kurz vor seiner schwersten, vor seinem schwersten Weg. Dann am Kreuz selbst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betete in der Frühe, am Morgen, als es dunkel war. Ja, einsam Ort, er betete. Er nahm sich Zeit zum Gebet und zwar auch in der Einsamkeit. Er zog sich zurück an einsamen Orten. Und er beauftragte seine Jünger zum Beten. Ja, heißt es in Lukas 18. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, und es geht hier um die Jünger, um ihnen zu zeigen, das ist also der Grund, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Meine Güte, muss ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Im Alten Testament wird uns eine Geschichte gezeigt, wie wichtig das Gebet ist. Und diese wollen wir gemeinsam bedenken. Sie steht im 2. Mose Kapitel 17, 8 bis 13. Es heißt hier die Begebenheit in Rephidim. Wer kennt Rephidim? Okay.
werde ich ein bisschen was davon berichten. Das Volk Gottes ist auf der Wüstenwanderung mit einem Ziel. Wollten nicht irgendwas in der Einsamkeit suchen, sondern sie wollten nach Kanaan in die neue Heimat. Rephidim, das ist ein Felsen- und Wüstenort, habe ich mir sagen lassen, auf der Sinai-Halbinsel. Dort ist nun das Volk Israel angelangt. Man vermutet ihn an dieser Stelle. Hier unten. Und da, ich war noch nicht selbst dort, ist also kein Bild von mir, sieht es so aus. Als das Volk angekommen ist, dort forderten sie dann von Mose, dass er ihnen etwas zu trinken gibt oder dass sie etwas zu trinken bekommen. Mose schlug im Auftrag Gottes auf einen Stein. Vielleicht war es dieser, weiß man nicht. Aber den findet man dort auf einem Berg. Und Gott gab ihnen Wasser. Danach berichtet die Bibel über folgendes Ereignis. Alles noch in Rephidim. Da heißt es: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Das ist die Geschichte. Es geht hier um einen Kampf. Um einen Krieg. Es war so, dass die Söhne von Amalek sich gegen das Volk Gottes gerichtet haben. Nun, wer sind die Amalekiter? Das Volk der Amalekiter und das Volk der Juden haben den gleichen Stammvater. Das heißt, Isaak war also derjenige, von dem beide Völker kamen. Die Juden kamen von Jakob, dem einen Sohn, und die Amalekiter, die kamen von Esau her. Also Jakob und Esau, die beiden Brüder. Sie kennen dadurch, also auch die Amalekiter von ihrer Vergangenheit, kennen dadurch auch Gott, der diese Welt geschaffen hat. Das war für sie nicht etwas völlig Unbekanntes. Und was sie tun, das tun sie mit voller Absicht. Na, was machen sie? Als Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten von Gottes starker Hand herausgeholt wurde und dann durch die Wüste zogen, um ins gelobte Land zu kommen, da greifen die Amalekiter an. Und wie taten sie das? In der Bibel steht Folgendes. Gott sagt hier, also auch im Rückblick zu Israel, indem er auf die Hinterhältigkeit der Amalekiter hinweist. Hier sehen wir jetzt nochmal den Bibeltext. Es ist im Rückblick, 5. Mose, also später. Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deinen Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie er Gott nicht fürchtete. Also, sie kommen mit Hinterlist, sind rücksichtslos gegen Menschen und ehrfurchtslos gegenüber Gott. Sie suchen die Schwachstellen und schlagen mit aller Härte zu. Morden und zerstören, ohne sich vor Gott zu verantworten. Somit sind sie auch ein Bild für den Teufel, für Satan. Satan ist, wie die Amalekiter, kein Unwissender. Er greift das Volk Gottes als Gesamtheit an. Aber auch jeder einzelne Christ hat mit ihm zu kämpfen. Er kämpft gegen dich. Und der Teufel kennt sich aus. Seine Taktik: Er sucht die schwächste Stelle und von da aus will er alles zu Fall bringen. Also wo ist die schwächste Stelle? Da wird hineingebohrt, da wird hineingestochen. Und er tut das ohne Rücksicht auf Menschen und ohne Furcht auf Gott oder vor Gott. Er hat nur ein Ziel: den Tod von Gottes Volk, den Tod von jedem einzelnen Christen. Im 1. Petrusbrief heißt es, Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn, das ist der Grund, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, ja, wen er verschlingen kann. Das ist also so sein Ziel. Des Teufels Strategie ist, die Nachhut und die Schwachen zu vereinzeln, sie von der Gruppe zu trennen und dann zu töten. Ja? Schafe aus der Herde zu entfernen, sie zu verwirren, völlig zu verdrehen und dann zu verderben. Bedenke deine Situation. Bist du in der Mitte oder am Rand? Gehörst du zur Nachhut und zu den Schwachen, die weit, irgendwo weit da hinten rumlaufen? Oder bist du mitten dabei? Denke aber auch daran, wer braucht deine Hilfe? Wo sind die, die sich entfernt haben? Hier. Kann ich sie liebevoll wieder in die Mitte führen? Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, Vers 2, ab Vers 10, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Vergebt einander. Das heißt, schau, dass nichts die Einheit in der Gemeinde belastet und euch auseinanderführt. Nochmal zurück. Und vergebt einander. Satan ist da und er hat eine uns bekannte Absicht. Die Absicht ist klar: trenne die Schafe aus der Herde, bringe sie wie die Nachhut beim Volk Israel um. Und beim einzelnen Christen bringe ihn immer wieder durch seine schwache Stelle zu Fall. Ja? Immer, du weißt auch deine schwache Stelle. Und da heißt es, fällst du wieder. Und der Teufel möchte dich entmutigen. Nach dem Motto, das wird nie was. Kannst aufgeben. Aufhören. Wird nie was. Ja. Und dann will er dich zur Resignation führen. Und am Ende wird dann Gleichgültigkeit draus. Weil man sagt, naja, so bin ich halt. Gefährlich, liebe Geschwister, gefährlich. Wende dich zum guten Hirten, bitte. Wieder zum ursprünglichen Text. Nun wird der Kampf gegen Amalek geschildert. Was sehen wir? Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Amalek beginnt zu kämpfen. Nicht Israel ist der Aggressor, sondern Amalek. Er greift an, er kämpft. Was heißt das? Wir können es uns nicht aussuchen, ob wir kämpfen wollen oder nicht. Der Feind ist da und wir werden angegriffen. Wir werden uns und unsere Lieben schützen müssen. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir in den Kampf, in den Krieg ziehen oder nicht. Wir sind im Krieg und um uns herum werden Wunden geschlagen. Ja, auch wir selbst werden nicht verschont. Wir können uns zwar nicht aussuchen, ob wir am Kampf teilnehmen, aber wir können uns vorbereiten. Was sagt Mose? Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Das heißt, der Kampf kommt, treffe Vorbereitungen für den Kampf. Wie schon gesagt, aussuchen können wir ihn nicht, aber wir können uns auch nicht verstecken. Er wird uns finden. Wer nicht kämpft, wird sich Amalek bzw. dem Teufel schon geschlagen geben. Paulus ruft auf, ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, der Christ kämpft nie, 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 nie gegen Menschen. Niemals. Menschen sollen von uns immer geliebt werden. Ja? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den, der dahinter steht, ja? Der unsere armen Mitzeitgenossen quält, der sie verblendet, sie verführt, sie verstört, sie aufstachelt und teilweise auch besetzt. Den Sünder gilt es immer zu lieben. Aber denjenigen, der dahinter steht, gegen den gilt es zu kämpfen. Was willst du? Was wollen wir auch als Ortsgemeinde des Herrn Jesus? Erkennst du, dass es wirklich einen Feind gibt? Erkennst du, dass es wirklich einen Kampf gibt? Erkennst du die Gefährdung? Wie geht es in unserem Bibeltext weiter? Nachdem Mose dem Josua gesagt hat, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek, da berichtet er ihm, was er selbst zu tun beabsichtigt. Also Mose sagt, morgen will ich auf die Spitze des Hügels stehen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Naja. Vielleicht haben so manche gedacht, die zum Kampf gegen Amalek von Josua ausgesucht wurden, was soll denn das, Mose? Du willst mit deinem Stecken auf einem Hügel stehen? Du solltest dir doch auch ein Schwert umhängen, um die Feinde damit in die Flucht zu schlagen. Was soll denn das? Willst du dich vielleicht vor dem Kampf drücken? Warum nimmt unser Anführer statt ein Schwert ein Stecken in die Hand und geht auf den Berg und nicht ins Kampfgetümmel? Was hat Mose damit beabsichtigt? Was will er auf dem Berg tun? Dort ist der Platz, an dem er zu Gott rufen will. Er wendet sich an den, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Macht hat, der mit einem Hauch Menschenleben auch beenden kann. Er sucht die Nähe Gottes. Bald wird der Kampf toben. Und da brauchen wir unbedingt Gottes Hilfe. Bald wird Amalek mit seiner zerstörerischen Macht angreifen. Mose, der schon viel erlebt hat, der weiß, wo wirklich die Hilfe ist. Mose, der miterlebt hatte, wie Gott mit starker Hand sein Volk aus den Klauen des Pharao befreite. Was hatten die damals für menschliche Hilfe? Welche Armee hatte ihnen zur Seite gestanden? Diesem Sklavenvolk in Ägypten, unterm Pharao. Niemand. Gar keine menschliche Hilfe, gar nichts. Und doch wurden sie frei. Und jetzt? Auch jetzt sind sie auf Gott angewiesen. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts, was wirklich Bestand hat, nichts, was wirklich zählt, nichts, was wirklich den Sieg bringt. Wir können ohne die Hilfe des Herrn weder gegen die Sünde und Anfechtung erfolgreich sein, noch sonst etwas tun. Aber glaub mir, wenn wir angefochten werden und wir nur kurz beten, Herr Jesus, bitte hilf mir daraus. Christus wird dir zur Seite stehen. Er wird seine Hand dir reichen. Ja. Auch können wir uns nicht im Glauben selbst halten. Wir brauchen den Herrn Jesus, der wie auch damals bei Petrus auch für uns betet. Unser Herr Jesus sagt damals, ich aber habe für dich gebetet aus einem Grund, damit dein Glaube nicht aufhört. Hier Mose steigt auf den Berg, um die Nähe Gottes zu suchen, um zu beten und zu bitten für sein Volk. Nun, warum nimmt er einen Stab mit? Was hat es denn mit dem Stab auf sich? Seid ihr noch da? Okay, seid noch da. Gut. Er ist ein Hinweis auf Gottes Verheißung, die er dem Mose gegeben hat. Bedenken wir die damalige Situation, als Mose am brennenden Dornbusch war. Ne, war ja Hirte. Da hat ein Dornbusch gebrannt, hat er gedacht, naja, mal gucken, wie lange er brennt. Und er brannt und brannt und verbrannte nicht. Und dann ging er dann dahin und er hat gemerkt, Gott ist da. Und Gott sprach dann zu ihm und wollte ihn beauftragen, diesen Hirten, ne, beauftragen, nach Ägypten zu gehen, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Und Mose hat nicht gesagt, super, bin schon da, macht es alles, sondern Mose hatte sich mit aller Kraft gewehrt. Also wenn ihr das mal lest, was er alles so ins Feld geführt hat. Er fand sich einfach dazu nicht fähig. Und Gott hat ihm damals eine Hilfe gegeben. Er sagte in 2. Mose 4, 2 bis 5, da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Hatte Angst auf einmal. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie am Kopf. Nee. Beim Schwanz. Also das macht nicht, bei Schlangen macht das nicht. Wenn mal eine Schlange vor euch ist, dann greift sie immer kurz hinterm Kopf. Aber hier, Schwanz. Ne? Da streckte er seine Hand aus, ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wisst ihr, Gott wusste, dass Mose noch viel erleben wird. Er muss auf Menschen Unmögliches zugehen. Und im Glauben das tun, was er von sich aus niemals tun könnte. Und dieser Stab machte das deutlich. Ich, Gott, bin bei dir, Mose, bin dir erschienen. Du gehst in meinem Auftrag. Ich habe dich beauftragt. Dieser Stab verdeutlicht alle Zusagen Gottes für Mose. Und Mose erlebte Gottes Treue. Übrigens, das Volk natürlich dann auch. Deshalb vertraue auf Gottes Verheißung. Die damalige Weltmacht, die bis zu den Zehen bewaffnet war, musste das Sklavenvolk ziehen lassen. Dabei hat Israel nicht ein Schwert gebraucht. Gott war die alles entscheidende Hilfe. Seine Verheißungen trafen einfach ein. Frage an dich. Kennst du Gottes feste Verheißung?
und sichere Verheißung für dein Leben. Verlässt du dich darauf wie Mose? Kannst du sie benennen? Kannst du die Bibel aufschlagen und kannst sagen, diese Verheißung, die gilt auch mir. Ich kann meinen Finger darauf legen, kann sagen, ja, da bin auch ich gemeint. Betrachtest du diese Verheißung Gottes und rechnest mit ihr? Und kommen wir zum Gebet. Mose betet auf dem Hügel. Was tat er? Da heißt es in Vers 11, und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Er betete, indem er seine Hände aufhob. Hände können geben und empfangen. Leere Hände können zeigen, wir haben nichts. Wir sind Habenichtse. Ja? Mit leeren Händen zu Gott kommen, sie ihm zeigen und zu ihm beten, kann ein Ausdruck sein der Hilfsbedürftigkeit und Armut in sich selbst. In sich selbst. Mose betete zu Gott und zeigte seine Not, leere Hände. Er zeigt, worauf er hofft, dass Gott die Hände füllt. Und er hatte seinen Stab dabei, der auf Gottes Versprechen hinwies. Mose zeigte durch diese Haltung Gott gegenüber zum einen, wir schaffen den Sieg nicht. Von unserer Kraft aus werden wir nichts gewinnen. Amalek wird uns aufreiben. Dann, aber Gott, wir vertrauen auf dich. Du hast uns hierher geführt und wirst uns weitergeführen. Wir vertrauen deinen Verheißungen. Was hat das jetzt uns zu sagen? Auch wir müssen in dieser Weise auf Gott vertrauen. Erkennen, dass trotz unserer guten Überlegungen, unseren Strategien, unserem Einsatz, unserer Hingabe, wir mit einem zu starken Feind es zu tun haben. Wir können ihn nicht besiegen. Wir können auch das Werk Gottes nicht tun. Trotz einsam Einsatz bleibt es bestehen. Wir haben leere Hände. Zum anderen, Gott gibt seine Verheißung und seine Aufträge an seine Kinder. Ich möchte nur eine der für mich wichtigsten Verheißungen und Aufträge des Herrn Jesus als Beispiel aufzeigen. Es sind die bekannten Worte des Herrn Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt. Da heißt es in Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Sehen wir den Rahmen. Ja? Einmal, der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, ich habe alle Macht. Und da gibt es keiner, der stärker ist. Weder im Himmel noch auf Erden, die Macht hast nicht du, lieber Mensch, sondern ich habe sie. Und dann, lieber Jünger, ich bin natürlich auch bei dir, jeden einzelnen Tag, jeden Tag. Ich verlasse dich nicht. Und der Auftrag, den nun der Jünger hat, derjenige, der Jesus nachfolgt, der Auftrag, ja, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist überhaupt nicht einfach. Denn wer kann einen Menschen, der weit von Jesus weg ist, von dem die Bibel sagt, dass er geistlich tot ist, lebendig machen? Können wir Tote lebendig machen? Nein, oder? Kannst du mal probieren. Wer kann in einer gottfeindlichen oder Gott gegenüber gleichgültigen Welt Jünger machen? Das kann nur Gott. Aber der Auftrag ist da, der Kampf um Seelen ist da. Und der Widerstand vom Teufel ist auch da. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Warum? Weil wir uns auf die Verheißungen des Herrn Jesus stützen. So. Der Glaube. Mose betet zu Gott und hatte seine Verheißung dabei. Was geschah dann auf dem Kampffeld? Wir haben es schon gelesen. Solange Mose seine Hand aufhob, siegte mehr und mehr Israel und umgekehrt wieder Amalek. Es war also so ein Hin und Her. Wo wird somit der Kampf entschieden? Nicht unten auf dem Schlachtfeld, sondern oben beim Gebet. Auch nicht einfach durch die Zusagen Gottes, sondern durch das aktive und auch mühevolle Vertrauen auf Gott. Für Mose war das gar keine so leichte Sache. Er konnte nicht einfach sagen, Gott hat versprochen, uns ins gelobte Land zu bringen, deshalb brauchen wir nicht laufen. Wir bleiben einfach bei uns in Ägypten sitzen und er macht das alles schon. Oder Gott wird uns doch vor den Feinden bewahren, dann brauchen wir auch nicht beten. Er hat es doch versprochen. Liebe Leute, wir müssen an die Verheißung Gottes glauben und mit ihnen leben und sie nicht einfach nur bewundern. Ja, können wir ja auch. Ne? Gott hat es gesagt, bewundern wir das alles, passt irgendwie, passt so nicht. Ne? Jakobus hat einmal gesagt, ihr streitet und kämpft, doch ihr habt nicht. Warum? Weil ihr nicht bittet. Warum kämpft ihr und habt nicht? Ja, so heißt es. Gott will gebeten werden. Und zwar länger gebeten werden. Es soll uns beim Beten ernst sein. Und was benötigt Mose? Schauen wir, Vers 12. Die Hände von Mose wurden schwerer. Da nahmen sie einen Stein, legten ihn unter ihn und er setzte sich drauf. Mose, Aaron und Hur, also seine Gebetspartner, stützten seine Hände auf jeder Seite einer, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Mose braucht Ausdauer und Hilfe. Beten ist nämlich echt anstrengend. Beten bis zum Sieg ist übermenschlich. Beter brauchen Mitbeter. Hier. Es braucht Christen mit einem geistlichen Blick. Wir wenden uns gemeinsam an den, der alles kann. Für eine Aktion, liebe Geschwister, kann man leichter motivieren. Aber zum Gebet? Die Gebetsstunde wird in der Regel weniger Christen anziehen als ein Gottesdienst oder ein gemeinsamer Arbeitseinsatz. Die Gebetsstunde auf dem Berg war auch kleiner. Und wie gut, dass sie sich nicht haben entmutigen lassen. Nicht die Größe der Gruppe ist entscheidend, sondern die Größe Gottes. Ende des Kampfes. Ihr habt es auch bald geschafft. Ihr kämpft auch. Ich merke das. Ja. Wann war der Kampf zu Ende? Es dauerte lange. Also ihr müsst nicht so lange hier sein. Aber damals dauerte es lange, bis die Sonne untergegangen war. So lange hätte Mose nicht alleine beten können. Aber der Kampf war da, aber auch noch nicht wirklich zu Ende. Israel musste noch viele solche Anfechtungen bestehen. Als ich vor über 35 Jahren zum Glauben kam, wer kennt das Buch noch? Satan kämpft um diese Welt. Ja. Na. Gut. Gab es überall in christlichen Buchläden. Ja, heute nur noch irgendwo antiquarisch. Ich weiß auch gar nicht mehr alles, was da drin steht. Vielleicht ist auch nicht mehr alles so empfehlenswert. Aber eines ist schon so. Was damals von dem Titel wahr ist, ist auch heute noch wahr. Satan verblendet weiter unser Land. Er verblendet es. Ja? Dass wir meinen, um der Wirtschaft willen, können wir die Familie, die christliche Moral oder auch den Ruhetag einfach opfern. Aber wir brauchen Zeit der Stille, des Gebets, des Bibellesens, der christlichen Gemeinschaft, um uns bewusst auf Gott auszurichten. Das brauchen wir. Seht den Sonntag als große Chance an. Bereite dich hier wieder auf den Kampf in der Woche vor. Bete mit deinen Geschwistern und lass dich nicht vereinzeln. Bitte nicht. Viele Menschen laufen in einem Hamsterrad und meinen, dies wäre eine Karriereleiter, bloß weil sie ein paar Sprossen vor sich sehen. Oder sie meinen, sie kommen dadurch vorwärts. Ne, stopp und bete. Es geht nicht darum, was Geld bringt, das wird gemacht, sondern was der Familie, den Kindern, dem Volk Gottes, ja letztendlich und hauptsächlich Gott selbst dient. Das wird gemacht. So. Wir haben gehört, Gebet ist ein Kampf, den Christen aufnehmen müssen. Solange wir hier auf der Erde sind, tobt der Krieg um uns herum. Und es gibt Verwundete. Gott sagt uns, kämpfe den guten Kampf. Willst du ein Kämpfer, willst du ein Beter sein? Was ist in deinem Herzen? Reift da der Entschluss, ich will ein Beter sein, ein Beter für meine Familie, für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Nachbarn, für meine Gemeinde, in die mein Herr mich hineingestellt hat? Will ich die Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets auch nutzen? Will ich mich einreihen lassen und beten? Will ich auf schwache Mitgeschwister achten, die irgendwo vielleicht ja, einsam sind, neben dir sitzen, aber dann wieder nach Hause gehen? Wo ist bei uns in der Gemeinde die Nachhut, die besonders gefährdet ist? Ja, wo bin ich selbst gefährdet? Will ich vor Gott mit leeren Händen stehen, um von ihm alles zu erwarten? Will ich mich mit anderen auf die Verheißung Gottes stützen und ausdauernd warten, bis er sie erfüllt? Will ich in dieser Weise Gott dienen und auch an die Arbeit gehen? Amen. Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Ja, Gott möge euch segnen.